Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Christian Schiffer. Journalist beim Bayerischen Rundfunk, KI-Spezialist und einer der erfolgreichsten Podcast-Redakteure Deutschlands, behaupte ich mal. Herzlich willkommen, Christian.
Hallo, schön hier zu sein.
Kurz vielleicht zu deiner Bio, weil du in Österreich vielleicht nicht über den Bekanntheitsgrad verfügst, den du in Bayern zweifellos hast. Aufgewachsen in München, studierte dort Wirtschaft und Sozialgeografie sowie Politikwissenschaften. 2008 begann Christian beim Zündfunk, das ist tatsächlich, glaube ich, in Österreich auch sehr bekannt. Mhm. Mittlerweile leitet er die Netzwelt bei BR24. Er war Host und Co-Autor des fünfteiligen WDR-Podcasts The Elon Musk Story, hostete zusammen mit Janina Ruck den Podcast In 5 Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI. Daraus entstand ein Hörspiel. 2025 Co-Autor des sehr erfolgreichen Deutschlandfunk-Podcasts Die Peter Thiel Story, die mir ehrlich gesagt schlaflose Nächte bereitet hat. Darüber werden wir auch noch sprechen. Und er arbeitet seit Sommer 2023 für den wöchentlichen KI-Podcast der ARD. Ja, dann gehen wir's an. Du sagst in einem ARD-Interview, dass du eigentlich ständig beruflich und privat KI verwendest. Zitat: Ich liebe KI, ich könnte mir ein Leben ohne KI gar nicht mehr vorstellen. Du nutzt es für die Recherche, für Tipps zur Ernährung etc. etc. Und du wirkst da eigentlich sehr optimistisch. Gibt es gar keine Bedenken?
Oh, es gibt eine Menge Bedenken. Also ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit Technologie und ich habe auch immer wieder feststellen müssen, dass Technologie sehr, sehr dunkle Seiten auch haben kann. Ja. Wir kommen aus einer Zeit heraus sozialen Medien, wo man mittlerweile konstatieren muss, naja, also an problematischen Seiten mangelt es da nicht. Ja. Also irgendjemand hat vor 15 Jahren vielleicht gesagt, hey, es wäre eine gute Idee, den Like-Button zu erfinden, damit man den Avocadosalat der besten Freundin irgendwie positiv schätzend bewerten kann. Und 15 Jahre später haben wir junge Frauen, die mit ihrem Körperbild unzufrieden sind. Wir haben Faschismus in den USA oder etwas, was sich zumindest so anfühlt. Und das hat man damals sicherlich nicht intendiert. Und das zeigt, was es für Probleme mit sich bringt, wenn Technologie auf marktwirtschaftliche, kapitalistische Strukturen trifft und dann Anreize falsch gesetzt sind. Denn was diesen Social-Media-Kapitalismus ausgezeichnet hat, das war ja sozusagen, da war das goldene Kalb ja die Aufmerksamkeit. Ja. Darum hat sich viel gedreht, die ganzen Algorithmen waren immer darauf abgestellt, unsere Aufmerksamkeit irgendwie zu bündeln und auf sich zu lenken, damit man uns letztendlich etwas verkaufen kann. Und wenn es um KI geht, da befürchte ich schon etwas Ähnliches. Nur, glaube ich, geht es da möglicherweise nicht nur um Aufmerksamkeit, sondern auch um sowas wie Nähe. Also da sehe ich, und das wäre das Negative, was mir sofort einfallen würde, dass Leute sich in KI zum Beispiel verlieben. Also dass wir diese Welt, wie sie in dem Film Hör dargestellt worden ist, tatsächlich heute schon haben und diese KI-Systeme eine große Intimität und Nähe zu uns schaffen. Und das natürlich auch etwas ist, wo ich mir Sorgen mache, was denn da passiert, wenn das wiederum auf Geschäftsinteresse trifft und auf bestimmte Anreize. Aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass wenn ich arbeite, ich viel, viel KI verwende. Es gab mal einen Fall, da sind, glaube ich, in den USA die Schulferien sind da begonnen und da waren die ganzen Schüler dort, alle gleichzeitig auf ChatGPT und dann war ChatGPT down und es waren zwei entbehrungsreiche, harte Stunden. Ja? Also das ist immer dieses janusköpfige, neue Technologie ist toll, neue Technologie ist aber auch erschreckend und genau deswegen muss man sich damit beschäftigen, damit man irgendwie eine Chance hat, diese Technologie in eine Richtung zu lenken, die uns nicht schadet.
Zur Nähe kommen wir dann gleich noch, aus gegebenem Anlass. Meine Frage zuerst ist noch, wie viel zahlt dir denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk für deine diversen Pro-Accounts, die du da ja vermutlich brauchen wirst?
Ja, nix.
Also das hast du alles privat angeschafft, weil du wirst jetzt nicht natürlich mit der Gratis-Version von ChatGPT auskommen, ne?
Nein. Und es ist ja auch so, wir dürfen das auch gar nicht verwenden. Ja? Ich habe auch nie gesagt offiziell, dass ich während der Arbeit ChatGPT benutze, sondern natürlich nur privat oder private Arbeitsprojekte. Aber es gibt diesen schönen Begriff der grauen IT. Das ist IT, die Leute benutzen in der Arbeit, obwohl sie es eigentlich nicht dürfen. Und ich glaube, es gibt kaum eine größere graue IT in ihrer Verbreitung als beispielsweise ChatGPT oder andere KI-Chatbots.
Kommen wir mal zur Nähe. Eines deiner eigenen Features dreht sich um genau diese Nähe, die manche suchen und in der KI finden. Den Podcast werden wir auch in den Shownotes verlinken. Das ist ein ausgesprochen gelungenes Werk. Vertrauen, Freundschaft, Therapiesituationen findet man da. Wie traurig ist das dann eigentlich, dass Menschen wirklich sich da in Tools entweder verlieben oder bei denen halt Rat und Hilfe suchen müssen, weil offensichtlich sie anderswo entweder nichts finden oder vielleicht sich nicht trauen?
Also ich weiß nicht, ob ich es als traurig bezeichnen würde, weil das ist mir fast ein bisschen zu wertend dem gegenüber, was diese Menschen machen. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die zum Beispiel, die kamen da jetzt nicht vor, aber die zum Beispiel gesagt haben, ich bin ein schüchterner Mensch, ich habe Probleme mit Leuten in der realen Welt mich zu unterhalten. Und für mich war es sehr hilfreich, erstmal mit einer KI das zu üben, quasi so im Nichtschwimmerbecken. Und dann habe ich es dann auch in der realen Welt gekonnt. Aber klar ist natürlich auch, sozusagen, für mich ist das Traurige nicht, dass Leute Chatbots benutzen, sondern die Realität ist für mich das Traurige. Das Traurige ist, dass wir eine Einsamkeitsepidemie erleben, über die, finde ich, zu wenig gesprochen wird oder falsch gesprochen wird. Oft geht es da um dieses Klischee der alten Dame, die einsam ist, aber das muss überhaupt nicht zustimmen. Also ehrlich gesagt, viele alte Damen haben ein sehr aktives Sozialleben. Wir haben das aber bei jungen Menschen sehr stark und wir haben es vor allem auch bei jungen Männern, die selten darüber sprechen. Und da gibt es Zahlen aus den USA. Ich glaube, dass jeder siebte Mann, junge Mann, keinen besten Freund hat. Und jeder vierte Mann gar keinen Freund. Nicht mal umgekehrt. Jeder vierte Mann hat keinen besten Freund und jeder siebte Mann hat gar keinen Freund. Und das sind halt erschreckende Zahlen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wie so oft, dass man ein kompliziertes soziales Problem hat und dann glaubt, es technologisch lösen zu können. Und wenn wir uns angucken, wie die Suchanfragen bei Google gestiegen sind, die sind halt seit dem Erscheinen von ChatGPT, wenn man Suchanfragen sich anschaut, AI Girlfriend oder AI Boyfriend, also auch AI Boyfriend ist stark gestiegen. Ja? Also auch Frauen suchen nach KI-Freunden. Aber vor allem bei Männern ist es wirklich nochmal dramatischer in die Höhe geschossen. Und das ist eigentlich das Traurige. Das Traurige ist diese Realität. Bei den Chatbots an sich, da kann man natürlich sich überlegen, wie sind eigentlich die Folgen davon? Also wie sind die Folgen davon, wenn Nähe kommerzialisiert wird, wenn Leute sozusagen ihr Bedürfnis nach Nähe auslagern an eine KI? Ich glaube, da werden sich neue Abhängigkeiten bilden. Und da haben wir es natürlich dann auch zu tun, also Stichwort die Anreize, die da gesetzt werden, dass es natürlich möglicherweise auch einen gewissen Wettlauf gibt. Wer baut eigentlich die netteste KI? Aber nett zu sein, muss nicht immer nur gut sein. Sowohl für das Individuum als auch für die Gesellschaft. Wir brauchen auch Reibung. Es gibt heute schon Studien, die zeigen, dass zum Beispiel kleine Kinder, die mit Alexa aufgewachsen sind, anders kommunizieren, weil sie von gewohnt sind, sozusagen, dass sie Alexa anschreien können. Und was wir halt erleben mit diesen Chatbots, ist eigentlich ein noch viel, 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 viel größeres Experiment. Ich spreche da immer vom größten psychosozialen Experiment der Menschheitsgeschichte. 800 Millionen Menschen benutzen weltweit jeden Tag diese Chatbots oder ChatGPT und andere mehr. Und wir wissen einfach nicht, was das mit uns machen wird.
In deinem Feature gibt es eine besonders spannende Stelle. Die KI ändert sich von heute auf morgen.
Ja.
Vor allem in der Tonalität. Und die User und Userinnen verzweifeln fast, weil die liebgewonnene KI plötzlich so anders zu ihnen ist. Wie hast du denn die Leute gefunden? Hast du da tagelang in Blogs oder in Foren oder sonst wo auf der Suche und hast du die dann angefragt? Wie war denn das? Wie kommt man denn überhaupt zu solchen Statements?
Ja, also das werde ich oft gefragt und das war nicht schwer. Also ich suche bei sowas immer über Reddit. Also Reddit, so dieses große Metaforum im Internet, aber tatsächlich auch über Facebook. Also es sind immer noch erstaunlich viele Leute auf Facebook, insbesondere ältere. Und das sind ja alles Dinge, da wollten die Leute ja auch drüber reden. Also die hatten ja auch was mitzuteilen. Also ich fand das teilweise wirklich empörend, dass sie quasi hier eine Art parasoziale Beziehung zum Chatbot haben und plötzlich ändert der sich wegen einem Update über Nacht. Und ich finde das auch deswegen so interessant, weil wenn man so in die Geschichte schaut, also zum Beispiel Thomas Edison, der den Vorläufer des Plattenspielers erfunden hat, also ich glaube der Vorläufer sogar vom Grammophon, ich weiß nicht, wie das hieß damals, und der hat zum Beispiel damals gedacht, die Leute werden das verwenden, um sich abends Predigten anzuhören. Also er war ein sehr religiöser Mensch und er dachte, sein Plattenspieler wird dazu benutzt werden, damit Leute Predigten hören, weil das ist das, was er sich halt vorgestellt hat. So, die Leute kommen nach Hause und es gibt nichts Geileres, als Predigten anzuhören. Und es kam ja komplett anders. Und dieses Gefühl habe ich bei diesen KI-Entwicklern auch. Also die kommen natürlich aus ihrem Koordinatensystem und die schicken immer diese KIs auf so Mathe-Wettbewerbe und freuen sich wie ein Schnitzel, wenn die irgendwelche komplizierten Mathe-Formeln lösen. Aber sie verstehen vielleicht überhaupt gar nicht, wie ihre Erfindungen wirklich benutzt werden. Nämlich so, dass Leute zum Beispiel eben nur damit reden wollen und einen Gesprächspartner brauchen. Und das kommt vielleicht in ihrer Welt einfach nicht so vor, sondern die denken halt an andere Dinge, die auch super wichtig sind und ist auch super toll, wenn so eine KI sowas schafft. Und da müssen wir aber als Gesellschaft, glaube ich, sehr wachsam sein. Ich war schon sehr irritiert, als zum Beispiel Sam Altman, also der Chef von OpenAI, als die haben damals ChatGPT den Voice Mode vorgestellt, man konnte sich damit unterhalten und dann hat er nur ein Wort getwittert, nämlich Hör, also den Name dieses Films. Und für ihn ist es offensichtlich eine Utopie, irgendwann zu leben in einer Welt wie Hör, da verliebt sich jemand in sein Betriebssystem. Und für mich ist es ehrlich gesagt keine Utopie und keine Verheißung, dass wir irgendwann in einer Welt leben, in der sich Menschen in ihr Betriebssystem verlieben.
Er freute sich wie ein Schnitzel, habe ich auch noch nie gehört. Wunderschöner Ausdruck, bei uns sagt man Schneekönig, zumindest in meiner Generation noch. Um nochmal aufs ernste Thema zurückzukommen, du sagst auch in einem Interview, der AI-Act der EU ist ungefähr 5 Jahre hinter der realen Entwicklung. Was tun wir denn? Was würde denn Christian Schiffer tun, wenn er da jetzt tatsächlich einwirken könnte?
Ja, also hoffentlich gar nichts, weil ich bin, glaube ich, das ist immer was anderes, so bequem aus seinem Sessel irgendwas zu kommentieren. Die Politiker haben einen super schweren Job, ja. Und das wird manchmal wirklich, glaube ich, zu gering geschätzt, weil wenn ich sage, der kommt 5 Jahre zu spät, dann muss man halt auch sagen, die haben den AI-Act schon sehr schnell durchgebracht. Ich glaube, die haben in den 3 Jahren verhandelt. Und das war, glaube ich, doppelt so schnell wie damals diese Datenschutzgrundverordnung. Also das ist schon für EU, ist das relativ schnell. Aber natürlich ist die Entwicklung schneller. Und man hat damals an Dinge gedacht, damals hat halt niemand daran gedacht, dass Leute sich auch in KIs verlieben reihenweise und dass diese KIs psychische Probleme zum Beispiel hervorbringen können. Also Leute entwickeln ja auch Psychosen und solche Sachen. Das waren einfach Sachen, an die man damals nicht gedacht hat. Und wem soll man da einen Vorwurf machen? Das heißt, wenn Christian Schiffer jetzt die Regulierung machen würde, wäre sie wahrscheinlich genauso veraltet und genauso schlecht, wenn sie in Kraft treten würde. Möglicherweise sogar noch viel schlechter als das, was wir von der Politik bekommen haben. Aber ich bin ja Journalist und unsere Aufgabe ist es ja, auf diese neuen Entwicklungen aufmerksam zu machen, damit Politiker wiederum ein möglichst vollständiges Bild haben der Gefahren, die da vielleicht am Horizont erscheinen. Und vielleicht dann eben auch ein Rahmenwerk machen, das dem halbwegs gerecht wird und auch eine gewisse Flexibilität hat.
Frage jetzt an den Podcaster. Bei einer Länge von rund 40 Minuten kommt es ja jede Woche mit einer neuen Folge bei eurem KI-Podcast. Wie lange recherchierst du da im Schnitt für eine Episode? Wie geht sich das alles überhaupt aus? Ist das jetzt dein Hauptjob oder wie läuft das?
Also ich bin ja nur der Redakteur.
Aber trotzdem musst du recherchieren, ne?
Ja, klar. Aber machen die Hosts, also der Gregor Schmalzried, die Marie Kilk, der Fritz Espenlaub. Und die beschäftigen sich ja fast hauptamtlich mit künstlicher Intelligenz. Also bei mir ist es ja so, ich kenne mich mit KI schon aus, ich finde die Technologie, wie gesagt, fasziniert, aber ich muss ja für den BR alles abdecken, was so mit Technologie zu tun hat. Irgendwie von WhatsApp führt neue Emojis ein bis sonst irgendwas so. Und die machen das die ganze Zeit. Und das Schöne ist aber, die sind alle leidenschaftlich und genauso wie ich eben auch. Also diese neue Technologie, die ist eben so interessant, dass es auch Spaß macht, sich mit ihr zu beschäftigen. Also mich hat nie eigentlich an Technologie unbedingt die Technologie interessiert, sondern eher so, was passiert eigentlich, wenn die Technologie auf den Menschen trifft? Und was macht das mit uns Individuen und was macht das mit Kunst, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft? Und die denken da ähnlich darüber und da gibt es halt einfach so viele neue Aspekte, die sich durch diese Technologie auftun, dass es eine fast schon tolle und befriedigende und schöpferische Aufgabe ist, sich damit zu beschäftigen.
Wie viele Stunden täglich bist du online, Christian?
Für mich gibt es das Online-Sein gar nicht mehr. Also online oder offline, das ist für mich nicht mehr, das sind keine relevanten Kategorien mehr. Also ich bin eigentlich so gut wie immer online. Es gibt für mich dieses Offline-Gehen nicht mehr. Das ist so, das gab es 1998, als ich noch 3 Mark pro Stunde zahlen musste, um ins Internet zu kommen und das deswegen nur zwischen 18 und 20 Uhr machen konnte oder sowas. Ja, das war für mich online gehen. Spätestens mit dem mobilen Internet hat sich die analoge Sphäre und die digitale Sphäre ja übereinander gelegt und in meinem Fall hat die sich auch amalgamiert und ich könnte keinen Unterschied machen. Also es gibt natürlich bei mir irgendwie sowas wie handyfreie Zeiten, so vor dem Schlafengehen, damit ich irgendwie vernünftig schlafen kann. Und natürlich ist es so, wenn ich mit meiner Partnerin oder sowas unterwegs bin, da ist jetzt auch nicht irgendwie, ich schaue auch nicht dauernd aufs Handy, aber natürlich bin ich immer online, so wie jeder andere Mensch auch. Ja. So, das ist immer irgendwie dabei. Und das ist aber so, funktioniert eben heute unsere Gesellschaft und diese Unterscheidung, die gibt es nicht mehr.
Ich bin auf die Idee gekommen, dich einzuladen, weil ich das Elevate-Programm gelesen habe und da wirst du auftreten. Worüber wirst du sprechen?
Ich werde über den Peter Thiel Podcast sprechen, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Und ich werde das unter anderem machen mit Wolfgang Pallava. Wolfgang Pallava ist ein, ich weiß nicht, ob der auch eingeladen wird. Ich glaube, es würde sich lohnen. Ist ein Theologieprofessor bei der Uni Innsbruck, glaube ich, oder aus Innsbruck. Und den haben wir für den Peter Thiel Podcast interviewt. Es war so, dass wir wollten ihn eigentlich interviewen zu einem Philosophen, nämlich René Girard, der für Peter Thiel super maßgeblich war im Denken. Und ich wusste damals, dass Wolfgang Pallava sich auch mit René Girard viel beschäftigt hatte. Und ich hatte auch im Internet gelesen, dass der mal eine Antwort verfasst hatte auf irgendein philosophisches Traktat wiederum von Peter Thiel. Aber was ich nicht wusste, war, wie eng die halt miteinander wirklich zu tun hatten. Und dieses Interview ging halt so ungefähr los, dass so die erste Frage war so, ja, und irgendwie René Girard und Peter Thiel und so. Und dann meinte der Professor Pallava so, ja, also als ich den im Juni getroffen habe, Peter Thiel, dann war das so und so. Und es war für uns was total Besonderes, weil es gibt ja nicht viele Leute, insbesondere aus Deutschland, die Peter Thiel kennen und auch über ihn reden wollen. Ja, also wir hatten ja Carsten Maschmeyer dabei, weil das war einer der wenigen Leute, die Peter Thiel getroffen hatten, also der Deutsch spricht, und der auch darüber reden wollte, ja. Also diese Kombination, die ist halt, das war wirklich so ein Einhorn. Und dann haben wir halt mit Wolfgang Pallava quasi ein zweites Einhorn bekommen. Und er hat uns sehr viele Einsichten geliefert zu dem philosophischen Denken von Peter Thiel. Und ohne ihn wäre der Podcast auch nicht so gut geworden.
Ja, da sind wir eh schon beim nächsten Thema. Wie lange habt ihr denn an dem Podcast gearbeitet und was gab es denn für Reaktionen? Also der Herr Thiel wird sich ja eher nicht gemeldet haben, aber sonst irgendwer aus seinem Umfeld oder so. Aber zuerst einmal vielleicht, wie lange habt ihr denn daran gearbeitet?
Ja, ungefähr ein Jahr. Aber man arbeitet natürlich nicht immer mit der gleichen Intensität daran. Man schreibt ein Exposé und dann macht man sich Gedanken über die Aspekte, die interessant sind. Und da war für uns relativ früh klar, für uns ist Thiel eine Figur wie so ein Prisma, durch das man durchschauen kann und man schaut auf die Gesellschaft. Und da gibt es so verschiedene Dinge, die man da andocken kann. Also der Libertarismus, Longevity, also die Vorstellung, dass man möglichst lang leben kann. Dann eben diese ganzen theologischen Fragen, Trumpismus, Technologie, also so alles, also sozusagen in dieser Figur kristallisiert sich einfach viel, womit wir uns beschäftigen als moderne Gesellschaft, wo wir beschäftigen müssen. Und da waren wir uns schon relativ früh einig. Und dann ist natürlich so, dass man dann das ganze Jahr über irgendwie so daran rumarbeitet. Also man macht Interviewanfragen, man liest Bücher, man hört Podcasts, man schaut sich YouTube-Videos an. Wir haben eine Gruppe, wir schicken uns das auch alles hin und her, so bis, dass man einfach so in diesem Thema drin ist. Und dann gibt es aber eine intensive Phase, da würde ich sagen, das ist eigentlich so die 3 Monate vor der Produktion, also nicht 3 Monate vor Release, sondern 3 Monate vor der Produktion. Da ist es dann intensiv, also da müssen dann die Interviews geführt werden, da muss dann schon klar sein, wohin das Ganze geht. Und dann gibt es natürlich das Schreiben. Ja, das Schreiben ist natürlich auch nochmal eine intensive Phase, weil ich als Autor schreibe, dann geht der Redakteur Klaus Uhrig drüber, dann geht auch nochmal der Host, also Fritz Espenlaub drüber, dann der Deutschlandfunk, da gibt es eine Edit-Runde und so was. Also es sind sozusagen auch nochmal mehrere Prozesse, die da hintereinander geschaltet sind, bis es dann wirklich in Produktion gehen kann.
Ja, und jetzt kommen wir noch zu den Reaktionen. Ja. Und auch zur Anschlussfrage, habt ihr euch auch ein bisschen gefürchtet, dass der Herr Thiel damit vielleicht nicht zufrieden ist und euch auch irgendwann einmal juristisch auf die Füße steigt, so wie ihr das ja am Beispiel von Gorka sehr schön aufarbeitet?
Nee, also ich mache mir vor vielen Sachen manchmal Sorgen, aber nicht, dass Peter Thiel irgendwie Beef mit mir hat. Also es gab von ihm jetzt keine Reaktion und auch nicht aus seinem direkten Umfeld. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen. Also wahnsinnig viele Leute haben uns noch weitere Aspekte geschrieben oder haben auch gefragt, wieso das nicht drin ist. Oder haben, was oft als Kritik kam, war, dass wir irgendwie Elon Musk an einer Stelle als Tesla-Gründer bezeichnet haben, wofür wir aber gute Gründe hatten. Ich hatte ja auch einen Podcast über Elon Musk gemacht und da gab es auch gute Gründe. Wer die wissen will, kann uns ja noch mal eine E-Mail schreiben. Aber ja, wir waren natürlich insgesamt sehr überwältigt von den Reaktionen. Also ich hatte schon gedacht, dass das ein Podcast ist, der einen Nerv trifft. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das einer der erfolgreichsten Podcasts, also journalistischen Podcasts aller Zeiten wird im deutschsprachigen Raum. Und was natürlich interessant ist, ist, dass der, glaube ich, auch eine gewisse Auswirkung auf die Politik hat. Also ich glaube, man diskutiert über solche Dinge wie Palantir, also diese Überwachungssoftware, diskutiert man, glaube ich, heute anders, als wenn es den Podcast nicht gegeben hätte. Also es wäre, das ist zumindest so ein bisschen mein Verdacht.
Ja. Einer, dem es allerdings nicht ganz so gut gefallen hat, ich weiß nicht, ob du das Statement kennst, von Jochen Meisner.
Nee, ich weiß auch nicht, wer er ist.
Okay, er ist Medienkritiker. Ich lese das mal kurz vor. Dabei klingt der Podcast einmal mehr eher nach Brisant als nach Monitor. Deutsche wissen wahrscheinlich besser, was da gemeint ist, aber ich weiß es. Was erzählt wird, ist immer eine Spur zu unterkomplex und das elektronisch wabernde Sounddesign von Wolfgang Peres drängt sich immer ein wenig zu weit in den Vordergrund. Wahrscheinlich bezeichnet das genau den Unterschied zwischen Radio- und Podcast-Qualität. Was entgegnest du?
Ich glaube, ich habe diese Besprechung gelesen, ja. Ich komme ja selber vom Radio und ich liebe ja dieses Medium, aber ich glaube nicht, dass Radio komplexer ist. Also wenn es einen Vorteil gibt des Internets, man kann über das Internet viel Schlechtes sagen, aber einen Vorteil hat es, man hat echt viel Platz. Und man kann eben eine 6-teilige Staffel zu Peter Thiel machen. Und du hattest vorher mein Feature angesprochen, da hatte ich ja auch schon für Radioverhältnisse recht viel Platz, 55 Minuten, aber trotzdem hätte ich noch mal 2-3 Mal so viel erzählen können. Es ist natürlich immer irgendwie ein Kompromiss zwischen Länge und dem, was man erzählen kann. Aber ich glaube, dass es in dem Podcast schon gelungen ist, die 6 Folgen gut zu füllen und trotzdem eine gewisse Komplexität dort zuzulassen. Und ja, ich glaube, mit dem Sounddesign, ich lieb's, aber ich bin auch sehr, ich weiß auch gar nicht warum. Ich bin bei solchen Sachen sehr schlecht, wenn es um Sounddesign geht. Dinge gefallen mir oder gefallen mir nicht und ich habe keine Ahnung warum. Aber ich fand es super, weil das sowas, wie soll ich sagen, sowas Psychotisches fast schon hatte. Ja. Also es war das genau das, was er kritisiert, dieses Wabernde. Ich liebe Wabernd. Also Wabernd ist super. Also ich möchte mehr wabernde Musikbetten haben.
Ja, ich verstehe schon, worauf er hinaus will. Mir geht's eher ähnlich wie dir. Das Sounddesign ist im Vergleich zu anderen Podcast-Produktionen, also wenn man jetzt Studio Boomens Produktionen hernimmt, wo es mir manchmal auch zu viel wird, ist das definitiv nicht zu viel und nicht zu viel wabern. Aber ihr könnt ja da gern reinhören, liebe Hörer und Hörerinnen, falls ihr den noch nicht kennt, das ist ein ungemein guter Podcast. Er wird euch aber auch ziemlich beschäftigen. ich habe echt schlecht geschlafen danach. Und zwar deswegen, weil ich mir gedacht habe, boah, wir sind ja eigentlich viel mehr fucked up, als wir überhaupt glauben. Ja, wir wissen natürlich, dass da draußen viele Probleme sind. Und der Herr Trump ist uns natürlich alltäglich gegenwärtig. Aber wie dieses Zusammenspiel von Leuten mit unglaublich viel Geld ist und diesen wahnsinnigen politischen Vorstellungen und den philosophischen, die ihr da ansprecht, und, das macht einem schon echt ordentlich Kopfzerbrechen. So, bleiben wir noch einmal kurz beim Podcast-Markt. Wie siehst du denn den Markt in Deutschland? Und du bist ja bei den Öffentlich-Rechtlichen und da gibt es ja auch in Deutschland relativ viel so Kooperationsmodelle zwischen Studios und Öffentlich-Rechtlichen. Welche Chancen haben zum Beispiel kleinere Indies wie wir? Und wie siehst du überhaupt den Podcast-Markt in Deutschland?
Also erstmal finde ich Podcast als Medium eigentlich einfach unfassbar faszinierend. Also ich habe vorhin gesagt, eines ist gut im Internet, dass man Platz hat. Und was mir immer eingeimpft worden ist beim Radio war, man muss immer kürzer werden. Also die Beiträge mussten immer kürzer werden, alles musste immer kürzer werden. Ja, jetzt hat man Podcasts und turns out, Leute finden es geil, 3 Stunden Podcasts zu hören. Und ich kann auch total nachvollziehen, warum, weil ich bin auch genauso. Ich will Tiefe haben. Und das ist, finde ich, so interessant, wie man halt auch so ein bisschen vielleicht am Markt vorbei produziert hat, ja. Also vielleicht müssen die Sachen nicht kürzer werden. Vielleicht ist es halt auch gut, wenn Sachen auch mal länger werden, ja. Offensichtlich gibt es genügend Leute, die so etwas schätzen. Und der Podcast-Markt an sich, naja, ich meine, es ist halt wie überall, es gibt halt eine kleine Spitze. Ich habe letztens irgendwo die Statistik gehört, dass irgendwie, weiß ich nicht, 95% aller Podcasts schaffen es nicht über 3 Folgen. Ja, also es ist halt wie überall. Es gibt, prinzipiell kann man alles machen, aber es gibt halt eine Spitze, die sozusagen die ganze Aufmerksamkeit in sich absaugt. Aber es gibt, finde ich, schon wahnsinnig tolle auch Hobby-Podcasts, die sich auch gut finanzieren. Also ich bin ja jemand, der sich sehr für digitale Spiele und für Computerspiele interessiert. Und da ist es erstaunlich, was für Podcasts es gibt, die eigentlich in der Nische stattfinden, aber die trotzdem extrem viel Geld einnehmen über solche Modelle wie Patreon und sowas. Und da ist, glaube ich, wirklich Musik drin. Ansonsten gibt es ja so eine klassische Aufteilung noch im Podcast-Markt zwischen den Storytelling-Podcasts, also das, was wir ja gemacht haben mit Peter Thiel, und das ist halt so Hochglanz und das ist auch teuer in der Produktion und all das. Und dann gibt es die sogenannten Laber-Podcasts. Und auf diese Laber-Podcasts, das sagt eigentlich auch schon so das Wort, da wird immer so ein bisschen Nase gerümpft und so ein bisschen despektierlich runtergeschaut. Und ich kann das nicht verstehen. Ich finde nichts geiler als Laber-Podcasts. Ich finde, es sollte mehr Laber-Podcasts geben. Es ist wirklich schön, dass es so Podcasts wie den Peter Thiel-Podcast gibt. Aber ich finde, ich persönlich mag es wahnsinnig, 2 Leuten beim Reden zuzuhören. Und das liegt auch in der Logik des Mediums. Denn in der Regel, ich weiß nicht, wie es bei den Leuten ist, die uns jetzt zugehört haben, aber sehr oft hört man die mit Kopfhörern oder AirPods oder wie die heißen, EarPods bei Nicht-Apple, keine Ahnung. Und man hat die Stimmen quasi im Kopf. Man hat die Stimmen im Kopf, man sitzt mit am Tisch. Dieses Medium hat eine unglaubliche Intimität und deswegen ist es so toll und so erfolgreich.
Ja, dann sag uns doch noch 3 deiner Lieblingspodcasts, die nichts mit deiner Firma, mit deinem Konzern oder sonst wie vielleicht zu tun haben. Was hörst du denn sonst noch gern?
Also ich liebe The Rest is History. Mhm. Das ist ein Geschichtspodcast. Ich höre eh so unglaublich viele Geschichtspodcasts. Ich weiß nicht warum, aber das funktioniert einfach auch gut also im Podcastmarkt. The Rest is History sind zwei Briten, die einfach 5 Teile über Jack the Ripper machen oder 5 Teile zum Untergang der Titanic oder 5 Teile zu Hannibals zweiten Punischen Krieg und sowas. Und ich liebe Details und ich liebe, wie sie das erzählen und ich liebe auch, wie sie diese Meta-Ebene mit reinbringen. Dann bin ich sehr großer Fan, auch Geschichtspodcast von Darwin gefällt das, macht Christian Alt, ein Freund von mir auch, aber der ist einfach ein super Podcast, da geht es um die größten Fails der Menschheitsgeschichte, da geht es einfach um Leute, die irgendwas Dummes gemacht haben. So, und es ist wirklich, das zeigt mir, wie toll wir als Spezies manchmal sind, wie kreativ und wie dumm wir auch sind und beides gehört zusammen und das ist großartig, dass es so ist. Ja, und vielleicht noch einen Tech-Podcast. Das ist jetzt schon mein Bereich, aber den ich schön finde, so ein kleiner Podcast, der heißt Tech and Tales. Liz Orange macht den. Und wer so ein bisschen neben natürlich dem KI-Podcast der ARD, den ich betreue, so ein bisschen bei dem Thema auf dem Laufenden sein möchte, der kann den, finde ich, hören. Das ist ein sehr schöner Laber-Podcast zu einem sehr interessanten Thema.
Sehr gut. Wir kommen zu unserer letzten Rubrik in aller Kürze. Kurze Fragen, kurze Antworten bitte. Privat lieber Serie schauen oder Serie hören ist gleich Podcast.
Serie schauen auf dem Crosstrainer im Gym.
Okay. Du darfst die nächsten 4 Wochen nur mehr ein KI-Tool benutzen. Welches ist das?
Google Gemini.
Okay. Auf einer Skala von 0 ist gleich gar nicht bis 10 volle Kanne. Wie weit ist Deutschland hinten bei technologischen Themen im Vergleich zu den beiden Großmächten USA und China? Also 0 heißt gar nicht hinten, sondern eh voll dabei. 10 ist katastrophal abgeschlagen.
8,6.
Wow. 3 Punkte, warum das Leben in München eh voll okay ist.
Bier, Bier, Bier.
Extra für dein bayerisches Herz, blau-weiß oder rot-weiß?
Rot-weiß.
Okay, damit wäre das auch geklärt. Lieber Christian, herzlichen Dank. Ich bin schon sehr gespannt, was du uns in Graz erzählen wirst. An dieser Stelle eben eine Einladung an die Grazer und Grazerinnen und die Leute aus der Umgebung. Christian ist bei Elevate. Es sind auch viele andere interessante Menschen bei Elevate. Da wird es auch mehrmals um das Thema Podcast gehen. Ja, hat mich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, mich auch. Danke für die Einladung.
Schöne Grüße aus Graz nach München und bis bald.
Dann.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Haupentaucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.